Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt zu einem großartigen Thema, nämlich Sitchin, den Ancient Aliens, Präastronautik, sumerische Astrologie und Mythologie, einen wilden Mix heute, den wir vorhaben, mit einem Gast, der vor kurzem schon mal bei uns war und auf sehr positives Feedback bei unseren Hörerinnen und Hörern gestoßen ist, Live Inselmann. Willkommen zurück.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, wieder hier sein zu können.
Was haben wir denn heute geplant? Letztes Mal haben wir über zwei Stunden geredet und haben trotzdem natürlich nicht alles unterbekommen, was wir unterbringen wollten, so oder was man unterbringen könnte, was zu dem Thema spannend ist. Und deswegen haben wir geplant, heute nochmal so ein bisschen einzusteigen mit, wer sind die Anunnaki in der Mythologie? Erstmal, um so ein bisschen die Basics zu schaffen. Dann hat Live sich Gedanken gemacht zur Rolle des Himmels in der mesopotamischen Religion. Und dann kommen wir nochmal zu einer Figur, die auch letztes Mal schon aufgetaucht ist, nämlich Sitchin, der große Verbreiter der Anunnaki-Theorien in der Moderne war, im präastronautischen Rahmen, und der ja sehr spannende und sehr vielseitige Theorien über unsere Welt und sumerische Mythologie erschaffen hat, will ich sagen, erfunden und sich überlegt. Genau, das ist so ein bisschen das Programm für heute. Wollen wir kurz in so ein paar Sätzen für die Leute, die sich die letzten 2 Stunden nicht angehört haben, nochmal umreißen, was wir letztes Mal ganz grob gesagt haben, so?
Ja, wir haben ja gesprochen über allgemein das Phänomen der Präastronautik, also die pseudowissenschaftliche Theorie, dass die Erde in grauer Vorzeit von Außerirdischen besucht wurde, die Einfluss auf die menschliche Entwicklung genommen haben, und da eben ganz spezifisch über eine bestimmte Tradition dieser Präastronautik, nämlich den Thesen rund um die Anunnaki, vor allem eben vorgebracht von dem Zachariah Sitchin und seinen weiteren Nachfolgern, die eben behaupten, dass die Götter der alten mesopotamischen Religion, also der Sumerer, Babylonier und Assyrer, in Wirklichkeit eben solche Außerirdischen waren, die vor 450.000 Jahren auf die Erde kamen und dann mittels Gentechnik den damaligen Homo erectus manipuliert und mit ihren eigenen Genen gekreuzt haben, um den modernen Menschen zu schaffen, als Arbeitssklaven praktisch zum Goldabbau, und die dann später eben diese Menschen eben auch als Götter beherrscht haben.
Also alles, was wir früher nachts im Fernsehen geschaut haben, bei unseriösen Dokus. Es gibt ja die großen modernen Verbreiter dieser Theorie sind natürlich die Ancient Aliens, Ancient Apocalypse-artigen Dokumentationen, die, also ursprünglich die Ancient Aliens hat ja über 24 Staffeln, glaube ich, also ein sehr langlaufendes Format tatsächlich. Und jetzt mitten in Netflix natürlich auch nochmal einen neuen Schwung bekommen, all diese Gedanken durch die Ancient Apocalypse-Serie, auf die wir vielleicht ganz am Ende nochmal kurz eingehen können. Ja. Aber die hat natürlich das Interesse nochmal, glaube ich, bei vielen Leuten, die jetzt eher Netflix schauen und weniger YouTube-Videos zu Aliens gucken, das irgendwie nochmal, glaube ich, beflügelt und das irgendwie ins Gespräch gebracht. Deswegen umso wichtiger, dass wir hier nochmal drüber reden.
Absolut. Ja, dann können wir gleich mit den Anunnaki anfangen. Also was da vor allem natürlich immer allgegenwärtig ist, eben dieser Begriff, der jetzt auch gerade eben so als Sammelbecken für allerlei Theorien da und einerseits in Sitchins Büchern, aber auch eben in den diversen Internetformaten und so weiter verwendet wird, eben als Synonym für diese sumerischen Astronautengötter. Man liest da oft, Anunnaki sei ein sumerisches Wort und es bedeutet so viel wie die vom Himmel auf die Erde kamen. So übersetzt das Sitchin zum Beispiel. Und wenn man so ein bisschen halb sumerisch kann, dann klingt das auch erstmal durchaus plausibel, weil An ist im Sumerischen ja der Himmel und Ki ist die Erde. Allerdings bedeutet das dazwischen nicht wirklich irgendwas mit kommen oder herabsteigen oder so, sondern diese Übersetzung ist eigentlich ziemlicher Unsinn. Dafür müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen, wie überhaupt die Keilschrift und die sumerische und akkadische Sprache funktioniert. Also es wird ja so gegen 3000 vor Christus, etwas früher, die Schrift in Mesopotamien erfunden. Zunächst noch so sehr linear, später dann die Keilschrift. Und das ist ursprünglich eben eine ja, Bedeutungsschrift, wo praktisch jedes Zeichen für ein Wort, für einen Sinnzusammenhang steht. Das wird dann zunehmend immer mehr erweitert durch Silbenzeichen, die eben für Lautwerte stehen. Also insbesondere zum Beispiel als Prä- und Suffix dann für die ganzen grammatikalischen Phänomene. Und die Schrift entwickelt sich immer weiter dann zu so einer Silbenschrift, wo halt jedes Zeichen für eine Silbe steht. Und wenn da ab 2000 vor Christus der Großteil der Schriftquellen nicht mehr sumerisch, sondern akkadisch ist, weil das sumerisch als gesprochene Sprache ausstirbt, dann haben wir fast nur noch eben diese Silbenschrift mit so ein paar einzelnen Bedeutungszeichen aus dem Sumerischen, die immer noch weiter verwendet werden.
Darf ich da kurz einspringen? Das ist, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Hörer spannend, sich vorzustellen, dass das ja nicht die gleiche Sprachfamilie war und wenn es quasi so ein bisschen ist, als würden wir mit chinesischen Schriftzeichen schreiben heutzutage, ne? Und hätten dann aber irgendwann vielleicht auch gesagt, naja, das waren vorher, jedes Zeichen stand für ein Wort vorher und jetzt nehmen wir aber einzelne Zeichen, um Silben oder Laute auszudrücken und damit schreiben wir dann Deutsch. Ne? Und so ist es für uns auch verwendbar und irgendwie, also ne, dieser doppelte Wandel, dass es in eine andere Sprachfamilie umgemünzt wurde und anders verwendet wurde. Ja, genau, nur so als Metapher oder als Vergegenwärtigung, ja.
Das ist auch tatsächlich ein super Vergleich hier, denn gerade im Sumerischen haben wir immer wieder Wörter, die für uns modern anscheinend den gleichen Lautwert, die gleiche Silbe haben, aber unterschiedliche Bedeutungen. Vielleicht war das tatsächlich so ähnlich wie im Chinesischen, wo man ganz viele Wörter hat, die praktisch in deutscher Schrift gleich geschrieben werden würden, aber die man zum Beispiel durch leichte Betonungsunterschiede unterscheidet. Vielleicht war Sumerisch wirklich so eine Tonsprache. Also zum Beispiel haben wir diverse Wörter, die wir heute als du lesen. Also es gibt da zum Beispiel du drei, bauen, du sechs, der Hügel, du sieben, vollkommen, du elf, sprechen. Wir nummerieren die dann immer so durch, um die zu unterscheiden. Auf der Schriftebene sind die total einfach zu unterscheiden, weil das tatsächlich unterschiedliche Wörter sind, also unterschiedliche Zeichen, weil eben ursprünglich natürlich jedes Zeichen für ein Wort steht. Und wenn wir mit dem im Hinterkopf jetzt mal an das Wort Anunnaki gehen, fällt uns schon mal eines auf. Es wird eben nicht mit An für Himmel geschrieben. Das Zeichen An ist ja so das eines der wichtigsten Keilschriftzeichen. Es ist so ein Stern. Das steht eben für das sumerische Wort An für Himmel. Akkadisch wäre das dann Shamu oder auch für Dingia, Gott. Akkadisch dann Ilum und so. Und einerseits wird das durchaus immer noch bei Götternamen davor geschrieben und dann nicht gesprochen, einfach nur um anzuzeigen, dass das Folgende ein Göttername ist, ein sogenannter Determinativ. Bei Anunnaki haben wir das zwar als Determinativ auch, aber es wird nicht Anunnaki geschrieben, sondern Anunnaki, also mit dem Zeichen A. Das zeigt schon mal, dass es in dem Zusammenhang nichts mit dem Himmel zu tun hat. Und tatsächlich ist Anunnaki, auch wenn es wirklich sowas von sumerisch klingt, eigentlich kein sumerisches Wort, sondern eigentlich praktisch so eine pseudosumerische Rekonstruktion, wie unser Wort Handy zum Beispiel, das englisch klingt, aber eigentlich kein englisches Wort ist. Wenn wir in die frühesten Quellen gucken, also in die wirklich sumerischen Texte, dann haben wir da die sogenannten Anunna. Anunna. Das bedeutet so viel wie die von fürstlichem Samen. Also A bedeutet Wasser oder auch in dem Zusammenhang eben als Samen im sexuellen Sinne. Nun bedeutet so viel wie Prinz, groß oder fürstlich. Und dann gibt es noch den Genitiv, das ist Ak. Auslautende Konsonanten fallen im Sumerischen dann meistens weg. Also das K ist dann stumm. Und man wiederholt nochmal das N, was da vor in dem Letztzeichen steht, so wirklich Dominosteinprinzip. Und dann hat man A, Nun, Ak, Anunna, die des fürstlichen Samens. Also man könnte das vielleicht der Übertragung übersetzt mit die Hochgeborenen oder die Blaublütigen oder ähnliches. Und in den modernen Anunnaki-Publikationen wird immer so getan, als sei das irgendwie einfach der sumerische, akkadische Begriff für die altorientalischen Götter ganz allgemein. Oder manchmal liest man auch von wegen, sie haben eben nicht von Göttern gesprochen, sondern von den Anunnaki, die vom Himmel auf die Erde kamen. Das stimmt so nicht. Gott heißt zunächst mal Dingir oder akkadisch dann Illum. Und die Anunna oder Anunnaki sind eine bestimmte Gruppe von Göttern. Und was für eine Gruppe, das ist tatsächlich recht kompliziert, weil die auch mit der Zeit so einen Bedeutungswandel durchmachen. Zunächst in den sumerischen Texten, die tatsächlich zu einem Großteil aus der altbabylonischen Zeit überliefert sind, also als Sumerisch bereits nicht mehr gesprochen, aber noch ganz gut beherrscht wurde und auch noch viele sumerische Texte komponiert wurden. Da hat man praktisch zwei verschiedene Bedeutungen für Anunna. Einerseits sind die Anunna die großen Götter, also praktisch die obersten, die wichtigsten Götter, welche die überregional bekannten Götter, die wir auch so aus den Mythen kennen und so, und nicht eben diese anonyme Masse von hunderten weiteren Göttern, die es ja auch noch gab. Ja, und zweitens tauchen die Anunna manchmal in so einem Unterweltskontext auf und sind da anscheinend sowas wie ein Richterkollegium oder so in der Unterwelt. Auch zum Beispiel im Text Gilgamesch Tote, den wir auch schon beim Gilgamesch-Epos da mal angesprochen hatten, da scheint es sogar so, dass die Anunna in dem Kontext praktisch die Seelen der verstorbenen Könige und Hohepriester und so in der Unterwelt sind, die dort eben so Richterfunktionen wahrnehmen. Da heißt es eben auch, dass dann Gilgamesch selbst praktisch einer der Anunna wird, also dieser Unterweltsdichter. Wir haben also da diese zwei nebeneinander laufenden Traditionen, von denen wir nicht so genau sagen können, inwieweit die sich überschneiden oder als tatsächlich unterschiedliche wahrgenommen wurden. Und das entwickelt sich dann eben auch nach der eigentlich sumerischen Zeit weiter. In der altbabylonischen Zeit, also so 2000 bis 1600 vor Christus, haben wir zum Beispiel das Atram-Hazis-Epos, über das wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Da haben wir eigentlich noch ein ganz ähnliches Bild. Da wird es dann auf, also das ist nun auf Akkadisch verfasst und da werden sie dann als Anunnaki tatsächlich bezeichnet. Und da sind das immer noch die herrschenden Götter, die niederen Götter, die Igigi, für sich arbeiten lassen. Also ja, Anunnaki als die großen Götter, die herrschende Elite der Götter. Zum Wort Anunnaki muss man jetzt sagen, wir haben also ursprünglich dieses sumerische Wort Anunna mit stummem K Auslaut. Und im Akkadischen wiederum endet jedes Nomen im Nominativ auf U, und zwar ursprünglich um und das M fällt dann später immer mehr weg. Also wenn wir dieses sumerische Lehnwort dann einakkadisieren wollen, sind wir bei Anunnaku.
Also ist diese eine Art Verballhornung. Wir können ja auch davon ausgehen, wie gut haben die Akkadier denn noch sumerisch gesprochen? Oder wie gut war denn denen ihre Sumerischkenntnisse?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also sie haben es auf jeden Fall in der Schule gelernt. Es war halt ein selbstverständlicher Teil der Freiba-Ausbildung. Und zumindest in der altbabylonischen Zeit werden auch noch sehr gute literarische Texte auf Sumerisch komponiert. Einige von denen, die wir aus der Zeit haben, sind wahrscheinlich auch älter, gehen bis zur sumerischen Zeit zurück. Andere entstehen definitiv erst in der Zeit. Zum Beispiel, wenn wir da lange Hymnen auf zeitgenössische Könige haben. Ob sie natürlich sowas mit diesen, vielleicht wenn das sowas wie eine Tonsprache war und so das noch komplett perfekt drauf hatten, wissen wir natürlich nicht. Wahrscheinlich können wir uns das in etwa so vorstellen wie Kirchenlatein, wo Latein halt schon nicht mehr die, ich sag mal, gelebte Umgangssprache war, aber natürlich irgendwie Kleriker im Mittelalter, in der Neuzeit das natürlich gelernt haben und wahrscheinlich genauso gut beherrschten wie wir heute Englisch eben als Gelehrtensprache.
Wobei das Kirchenlatein natürlich auch, es gibt natürlich auch Kirchenlatein-Texte, wo man sagt, da muss man eigentlich sein Latein entlernen und irgendwie ganz anders lesen. Oder also es gibt natürlich auch sehr schlechte Texte aus dem Mittelalter oder in sehr, sagen wir, verballhorntem Latein, wo es dann fast schon Französisch ist. Böse gedacht.
Das gibt es tatsächlich mit dem Sumerischen ganz ähnlich. Ja? Also in der Altmalediven-Zeit schreiben sie oft noch, ich sag mal jetzt metaphorisch, das schöne Cäsar-Latein, also gutes Sumerisch, wie wir Philologen sagen würden. Und in späterer Zeit, so gerade im 1. Jahrtausend vor Christus, ändert sich dieses Sumerisch immer mehr, hat man oft so wirklich festgefahrene Formen, die dann nicht mehr weiter ausdekliniert werden und so weiter. Sagt man oft, die können nicht mehr richtig Sumerisch, das ist ein schlechtes Sumerisch. Man kann natürlich auch sagen,
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating US Wendy's during breakfast hours.
Eben auch dieses Kirchensumerisch verändert sich natürlich ein bisschen und die entwickeln eben ihr eigenes Sumerisch weiter. Und auch da gibt es dann natürlich Traditionen in bestimmten Städten, die es eben noch reiner, konservativer beherrschen und woanders dann eben immer weniger. Weil dann natürlich oft dann auch aus dem Akkadischen Ruck übersetzt wird und so. Aber grundsätzlich Altbabylonisch haben wir üblicherweise noch so ein klassisches Sumerisch, aber eben entsteht da auch dann so eine akkadische Literatur. Und da werden aus den Anunna dann die Anunnaku oder Anunnaki. Und gut möglich, dass dann tatsächlich dieses Ki dann auch schon so eine irdisch-unterweltliche Komponente anzeigt. Wir wissen, die Anunnaki oder Anunna hatten von Anfang an noch so eine unterweltliche Dimension. Und dass man deshalb Ki für die Erde dann noch dranhängt, auch wenn man Anunnaki tatsächlich als Wort nicht mehr sumerisch übersetzen kann. Und ja, während wir bei Atrahasis noch relativ nah an dieser sumerischen Tradition sind, entwickelt sich das dann mit der Zeit immer weiter. Dann etwa gegen Ende des 2. Jahrtausends vor Christus entsteht ja das Enuma Elish, das berühmte babylonische Weltschöpfungsepos, das eben den Aufstieg des Gottes Marduk zum König der Götter erzählte und nebenbei eben noch, wie er die Welt erschafft und so weiter. Und da tauchen dann auch die Anunnaki wieder auf. Und da heißt es dann, dass bei der Ordnung der Welt durch Marduk 300 Anunnaki im Himmel und 300 auf der Erde angesiedelt werden. Also da sind das auf einmal viel mehr als irgendwie diese ursprünglich zum Teil auch mal sieben großen Götter, sondern halt eine immer größere anonyme Masse an Göttern. Gleichzeitig haben wir da auch die Igigi wieder, diese andere Göttergruppe, bei im Enuma Elish nicht so ganz klar ist, wie die beiden eigentlich zueinander stehen, ob sie da manchmal eher synonym sind oder gegensätzlich gemeint. Und in der späteren Stelle im selben Text heißt es dann sogar, dass 300 Igigi im Himmel und 600 wahrscheinlich Anunnaki in der Unterwelt sind. 600 nochmal eine andere Zahl. Aber wahrscheinlich ist diese Zeile
sogar immer mehr.
Genau, die Zeile ist wahrscheinlich dann sekundär eingefügt, kann man auch argumentieren, weil die zumal nicht mehr ganz ins Metrum passte und so. Und tatsächlich sehen wir ab der Zeit eben auch so eine weitere Tradition, wo man dann eben 300 im Himmel haben, die dann später immer mehr mit den Igigi identifiziert werden und eben 600 Anunnaki in der Unterwelt. Also man kann sagen, ab der Zeit oder ab etwa 1300 oder so vor Christus werden die Anunnaki eben immer mehr zu Unterweltsgöttern. Es gibt dann später aus neuassyrischer Zeit, sind wir so im 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus, auch zum Beispiel Ritualkommentare. Also sind praktisch so theologisch-esoterische Texte, die eben Rituale, die damals vollführt wurden, eben theologisch ausdeuten und da dann Metaphern für so Mythen, also mythische Ereignisse drin sehen. Und da ist es zum Beispiel auch eben, dass diese Anunnaki, deren 600, wirklich von Marduk in die Unterwelt verbannt wurden. Also da sind es dann gewissermaßen diese gefallenen, womöglich sogar getöteten Götter, die eben irgendwo an der unteren Kreise der Unterwelt sitzen.
Aber das ist ja ein sehr spannender Wandel von den Verehrten, ursprünglich mal vielleicht den großen Geistern und den großen Helden der Gesellschaft, deren Geister da weiter existieren, zu den in die Unterwelt verbannten, vom neuen Gottkönig in die Unterwelt verbannten alten Götter. Und irgendwie macht das ja aber auch ein bisschen Sinn, wenn man sich das, also wenn wir uns überlegen, naja, was mache ich denn mit den alten Göttern, wenn jetzt Marduk alle beherrscht? Was ist denn dem alten Großen? Mit denen musst du ja irgendwie auch dann storyline-technisch klarkommen. Die müssen ja dann vielleicht als bekannte Figuren auch auftauchen und denen muss ihr Platz verwiesen werden, wie wir das aus den Apokryphen dann oft kennen, genau. wo Figuren, die irgendwann mal auftauchen, aber zu denen es keine größere Geschichte gibt, dann Jahrhunderte später jemand sich der dieser Sache annimmt und sagt, jetzt erzähle ich mal hier die Hintergrundgeschichte von diesem Vorvater, weil da gibt es noch nichts und ist auch ein super Anknüpfpunkt für eine neue Storyline.
Genau, im modernen Kino nennen wir Spin-off.
Genau,
und tatsächlich ist genau das da eine ganz große Frage. Ja, was machen wir mit diesen alten Hochgöttern? Also wir haben jetzt mal den Himmelsgott Akkadstan Anu, Enlil, den Reichsgott, den Herrscher von Mesopotamien, Enki, eben den Weisheitsgott. Und ja, dann, wenn Babylon eben immer mächtiger wird, wird eben Marduk zum Götterkönig. Und in Assyrien wiederum der Reichsgott Assur. Und da haben wir tatsächlich verschiedene Lösungen für dieses Problem. Das in Nummer 11 erzählt das praktisch so, Marduk ist der Allertollste und die anderen haben ihm eben auch noch in dieser Einsicht all ihre Mächte und Kompetenzen überschrieben und sich praktisch freiwillig entmachtet. Bezeichnenderweise wird Enlil in Nummer 11 nur mal ganz klein am Rande erwähnt, aber eigentlich totgeschwiegen. Der wird also einfach aus dieser ganzen Thronfolge praktisch rausgeschrieben. Und dann wiederum in diese späteren Ritualkommentaren, da haben wir dann teilweise sogar solche Deutungen, dass Marduk die alle umgebracht hat. Also dass das wirklich heißt, irgendwie meinetwegen das Brot, das hier geworfen wird bei diesem Ritual, das ist das herausgerissene Herz des Gottes Ea, also Enki, das Marduk eben herausgerissen hat und er verbannte ihn zu den Anunnaki, sprich eben zu den gefallenen Göttern in der Unterwelt. Und das Interessante ist dann wiederum auch, was nochmal andere Völker machen, nämlich die Hurriter und Hethiter. Die leben ja so noch nördlich von Mesopotamien, die Hurriter so im 2. Jahrtausend im heutigen Syrien und die Hethiter dann in der heutigen Türkei, in Anatolien. Und die haben nochmal ganz andere Traditionen. Die kennen nämlich auch so eine Gruppe von uralten Göttern, Hurritisch Enna Durenna, bei den Hethitern dann Karuile Fionef, also die uralten Götter, die eben vom Wettergott Gestürzte in die Unterwelt verbannt wurden. Und wenn die aufgezählt werden, haben wir da einerseits so ein paar ganz obskure Gestalten, aber teilweise auch die Namen dieser alten sumerischen Hochgötter, wie eben Anu, Enlil, Enki und so. Und tatsächlich, wenn die Hurriter und Hethiter von diesen Göttern schreiben, verwenden sie manchmal tatsächlich sumerische Keilschriftzeichen. Also sie verwenden ja grundsätzlich dasselbe Schriftsystem für ihre eigene Sprache. Und dann eben auch wieder solche sumerischen Bedeutungszeichen als Kurzschrift dafür. Und zwar die Schreibweise Anunnaki. Die setzt sie dann praktisch mit ihren eigenen gefallenen Hochgöttern gleich. Also das kann man sich durchaus ähnlich vorstellen wie zum Beispiel die Titanen in der griechischen Mythologie. Gut möglich, dass sie da auch durchaus aus der Ecke kommen oder es da auch direkte Beziehungen gibt.
Ja, das ist ein spannender Querverweis, dass das so gewandert ist und dass wir jetzt auch hier von den Anunnaki, aus den Anunnaku, die Anunnaki sehen, als die nächste Stufe der Weiterinterpretation vielleicht oder der Weiterverwendung von diesen uralten Figuren sozusagen oder Göttern dann schon, ne, in diesen mythologischen Welten. Ich finde auch das ganz bezeichnend, wie eben vielleicht am Anfang in der Einführung von Marduk man noch ein bisschen vorsichtiger sein musste in seiner Interpretation und das alles ganz friedlich lief und guckt mal und das, ne, da haben sie alle gut verstanden und alle haben eingesehen, oh, Marduk ist natürlich der Große, schaut ihn euch an, ne, ganz rational entschieden, ihre Macht abzugeben. Und wenn man dann ein bisschen später schon, keine Ahnung, wie viel später, aber eine deutlich gefestigtere Stellung hat mit seinem Marduk-Kult, dann kann man auch die echte Theologie schreiben und erzählen, wie damals die Herzen gerissen wurden.
Aber wirklich, also da hat man teils auch ganz drastische Darstellungen so. Und allgemein, die Assyrer, die sind ja nochmal ganz besonders raffiniert. Also einerseits, die haben nicht so wirklich richtig eigene Mythen, beziehungsweise im Prinzip rezipieren sie so dasselbe Korpus an Mythen und so. Aber gerade ihr Staatsgott Assur, der hat eigentlich nicht so wirklich eine eigene Mythologie, weil ursprünglich, der heißt halt auch genauso wie die Hauptstadt. Das ist wahrscheinlich einfach eben so eine Lokalgottheit mal gewesen. Aber irgendwann haben die Babylonier eben ihr in Nummer 11, wo sie ihr Marduk da eben so hochstilisieren. Und was machen die Assyrer, wenn sie dann unter anderem auch bei Babylon erobern und militärisch überlegen sind? Sie nehmen einfach das in Nummer 11 und taufen Marduk durch Assur aus.
Aber da muss man wirklich sagen, die Assyrer sind da so ein bisschen wie die Römer vielleicht als Vergleich, eine militärisch, also eine militärisch ausgerichtete Gesellschaft mit weniger einem Fokus auf vielleicht Theologie wie ihre Nachbarn, ne? Die dann aber sagen, die Griechen haben eigentlich ganz gute Bäder, das mit dem Baden ist eigentlich eine ganz gute Sache bei den Griechen und das mit den Götterwelten, das können wir eigentlich auch übernehmen und die Namen ein bisschen ändern. oder wir übernehmen die Theologie, also ne, wir übernehmen die Mythologie, das haben die alle schon aufgeschrieben, das können wir weiterverwenden. Aber eigentlich sich als irgendwie auch höher, also sie sind zu gut für die griechische Art von Poesie, jetzt einfach gesagt, oder von Philosophie. Das ist ne, sowas Unrömisches auf eine Art. Und die Assyrer waren natürlich auch in ihren Darstellungen, in ihren Reliefs, die Kämpfer sind extrem phallisch dargestellt, auch in ihren Helmen und so. Es gibt in den Texten immer wieder diese Referenzen, dass Krieg wie Sex ist und so eine ganz komische Verwebung von extrem toxischer Männlichkeit als Staatskultur.
Und eben auch durchaus drastische Darstellungen, so was sie mitunter mit ihren Gegnern da machen. Wobei auch gerade die schlimmsten Sachen, wenn es da ums Häuten und Fählen und Verbrennen und solche Sachen geht, das sind eigentlich nie so wirklich Massen. Praktiken, sondern das macht man irgendwie mit einzelnen ausgewählten Verrätern. Also halt irgendwelche Kleinkönige, die sich irgendwie trotz Vasallenvertrag gegen Assyrien wieder aufgelehnt haben und so. Aber ja, so mit den Römern ist tatsächlich ein interessanter Vergleich. Denn wir haben sogar auch tatsächlich explizite Berichte, zum Beispiel vom König Tukulti Ninurta, der eben Babylon eroberte und dann tatsächlich auch die ganzen religiösen Texte und sowas aus Babylon halt mitnehmen lässt nach Assyrien. Dass wir da wahrscheinlich auch eben diese Literaturproduktion uns so stark befruchtet haben. Und auch später hat man eben dann auch am assyrischen Hof und da in den Tempeln natürlich diese ganzen Gelehrten und so, die eben auch diese ganzen Überlieferungen rezipieren. Und zum Beispiel Apharbanipal, also einer der letzten großen Könige von Assyrien, der hat ja auch diese riesige Bibliothek, die man dann im 19. Jahrhundert gefunden hat, was praktisch die Geburtsstunde der Altorientalistik ist. Und der rühmt sich ja sogar richtig in seinen Inschriften irgendwie, dass er eben diese ganzen Texte kannte und ich habe Texte in dunklem Akkadisch und auf Sumerisch gelesen und Texte von vor der Flut und all das. Und der erobert auch mal wieder Babylon, weil sein Bruder, der da eigentlich als Statthalter eingesetzt war, dann gegen ihn rebellierte. Und da haben wir tatsächlich auch einen Brief erhalten, wo er tatsächlich die Anweisung gibt, dann eben auch explizit die babylonischen Bibliotheken zu durchsuchen nach irgendwie allen Texten und so, die wir noch nicht haben und die dann halt abzuschreiben und nach Assyrien zu bringen.
Also, ja, ist dann die Frage, war Assurbanipal der erste Historiker oder war er der erste Präastronautiker? In welche der beiden Kategorien ist er gefallen? Er war auf jeden Fall auch auf der Suche nach den Anunnaki, so wie sich das anhört. Ja, aber ja, es ist spannend, so einen Herrscher zu haben mit so einem Interesse und so einem Geschichtsblick zu sagen, dass er es spannend findet, so tief wie möglich in die Geschichte zurückzugehen in den Texten und sich da auf so einer, also nicht nur auf einer expansiven, irgendwie auf einem expansiven Abenteuer befindet, sondern gleichzeitig auch auf einem Abenteuer durch die Zeit. Das finde ich sehr relatable, wenn ich das über Assurbanipal so lese immer. Oder ne, wenn man diesen.
Durchaus. Also ursprünglich war er ja auch gar nicht als Thronerbe vorgesehen, sondern hat praktisch eine Priesterausbildung gemacht. Also der wird auch eine gewaltige Bildung gehabt haben. Ne? Und dann wurde er eben doch König und ja, hat dann regiert, wie so ein assyrischer König das eben tut, mit all den unschönen Dingen. Ne? Und so Elam platt gemacht und alles Mögliche.
Ja, Assyrer waren ja auch, also glaube ich, korrigiere mich gern, das bekannte erste Reich, das so gezielt Deportationen und Umvölkerungen von Leuten in andere Gebiete eingesetzt hat, um Widerstand zu schwächen und so. Und einfach gesagt hat, so, ihr kommt jetzt von hier nach dort und ihr kommt von hier nach dort und dann seid ihr alle nicht mehr dort, wo ihr herkommt und habt nicht mehr so dieses Gefühl, dass ihr euch gut auskennt und euch hier rebellieren könnt irgendwie, ne?
Ja, Ansprüche. Also das gab es definitiv auch schon vorher, da haben wir auf Altbabylonisch schon Belege ja. Vom Altbabylonischen Reich und so. Aber die Assyrer haben das eben in einem ganz neuen Maßstab gemacht. Also wenn man denen eine Inschriften trauen darf, haben die teilweise zig oder sogar Hunderttausende von Menschen da hin und her deportiert und woanders angesiedelt. Und es gibt durchaus auch viele Forscher, die eben diese Zahlen ernst nehmen und sagen, das ist ja nicht übertrieben, das haben die wirklich gemacht.
Ja, also deswegen so die, ja, die Assyrer finde ich immer so ein bisschen, aber es wird, die werden auch ein bisschen herausgestellt, es wird auch immer so ein bisschen, weil die beste Propaganda hatten auf eine Art und Weise, ja, und die krassesten Reliefs mit den schrecklichsten Szenen uns hinterlassen haben, haben wir das Bild, dass es nur die Assyrer waren, die in der Zeit so agiert haben. Ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, dass alle anderen um sie rum lampfromm waren und die Assyrer die einzigen waren, die jemanden gehäutet haben, aber ja.
Sie waren halt nur die, die drüber geschrieben und es so plastisch dargestellt haben. Letztlich, all diese Unschönheiten müssen wir uns da wahrscheinlich bei der anderen Volk dann ganz ähnlich vorstellen. Letztlich auch die alten Ägypter. Also da gibt es ja zum Beispiel die Berichte wirklich, dass man praktisch bei der Schlacht dann die abgehackten Hände der Feinde eingesammelt und gezählt hatte. Und mittlerweile hat man ja sogar da ein Depot gefunden, wo diverse abgehackte Hände eben auf dem Haufen lagen. Genau wie es da auf den Reliefs und in den Inschriften erzählt wurde.
Wobei man da sagen muss, die waren ja schon tot. Ich meine, die waren ja, die Hände wurden die Hände, also, ne? Oder die Hände. Also
es gibt einen, wo mir vor noch ein Typ mit einer Abmerhand da rumläuft. Also dem eine.
Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want. Starting at Silver Key Status every day. Savings for rewards members add up fast. So why wait? Join for free today. Lowe's. We help. You save. Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/shipping terms. Subject to change.
Fehlt. Also man weiß es nicht so genau, ob alle tot waren beim Abtrennen der Hände. Das ist die Frage.
Und militärhistorisch kann man auf jeden Fall darauf schließen, dass jedes Mal, wenn so ein System eingeführt wurde, wo du Belohnungen für eingesammelte Körperteile bekommen hast.
Exakt.
Also sei es im Belgisch-Kongo oder sei es während den Kriegen, Unabhängigkeitskriegen in Nordamerika mit den sehr berühmten Scalps, ne, dieser Idee, dass man für eingesammelte Toupets, Kopfhaut, Topf, Obenstücke Geld bekommt. Das führt dann immer zu so einer gewissen Epidemie, dass Leute einfach durchs Land streichen und wahllos Leuten ihre Haare abschneiden, weil sie dafür Geld bekommen. Also das hat ja immer so, die Konsequenzen davon sind nie so ganz darauf begrenzt, auf was es ursprünglich geplant wurde. Ja.
Eben. Oder denken wir zum Beispiel an das Phänomen der Schrumpfköpfe, was ja auch davon einer Volksgruppe in Südamerika ursprünglich kam, die das eben ja mit ihren getöteten Feinden gemacht haben und dann halt immer mehr, als sie irgendwas Bits gekriegt haben, dass die Europäer da drauf stehen und die Dinger so gerne ankaufen. Sich also die ja eigentlich nie wirklich von den Kolonisten erobert wurden, dann praktisch selber zugrunde gerichtet haben, weil sie nur noch halt Leute umgebracht haben, um Schrumpfköpfe für die Kolonialisten herzustellen.
Das ist das Problem, wenn man so ein richtiger Trendsetter ist, ne, dann die waren Opfer ihres eigenen Erfolgs, könnte man sagen, die Schrumpfköpfler.
Ja, und ähnlich haben es auch die Assyrer ja am Ende geschafft, sich mit fast allen umliegenden Völkern zu verkraulen. Und ja, am Ende Afarbanipal hat noch fast den ganzen Nahen Osten dominiert, ja, teilweise sogar Ägypten zum großen Teil erobert. Elam, was ja immer so das große konkurrierende Königreich war, wirklich dem Erdboden gleichgemacht. Aber ja, schon echt wenige Könige später haben wir dann eine Koalition aus eben den Babyloniern, die ohnehin einmal pro Generation gegen Assyrien rebellieren, und den Medern, die dann noch da aus dem Nordosten kommen, und dem, was von Elam noch übrig war, und auch noch Paskythen und sowas, die dann halt Assyrien wirklich von allen Seiten angegriffen und innerhalb weniger Jahre zerstört haben.
Da gibt es ja auch die berühmte Geschichte, warum die skythische Königin, der Name mir jetzt entfallen ist, beteiligt hat, quasi der Mord ihrer Söhne. Also ich weiß, ist glaube ich von Herodot. von
Wahrscheinlich, also von irgendwelchen von den griechischen Historikern.
Genau.
Weiß man natürlich immer nicht, wie viele Informationen die da so genau haben. Aber
hat Herodot in der Kneipe besoffen gehört, höchstwahrscheinlich von einem sehr betrunkenen Assyrer, die Story. Aber also da ging es, glaube ich, darum, dass ihre Söhne, die Söhne der skythischen Königin ein Heer angeführt haben, und dann haben die Assyrer sich scheinbar zurückgezogen, haben ihren ganzen Habgut, ihren ganzen Zug zurückgelassen, und dann war da ganz viel Wein und Sachen, und dann haben sich diese Skythen ordentlich berauscht, und nachts, als alle berauscht waren, kamen die Assyrer zurück und haben alle in ihrem Schlaf betrunken erledigt. Und
das dafür, ist eine Geschichte, die Herodot erzählen würde.
Das ist eine typische Geschichte, die war zu gut, um sie nicht aufzuschreiben für ihn, ne? Storyteller first, Historian second. Und dann war das die Rache der skythischen Königin für den Mord an ihren Söhnen, dass sich deswegen am Fall Assurs beteiligt hat. Das ist so die sehr, sehr spannende Herleitung, die sehr, sehr viel später natürlich aufgeschrieben wurde und wahrscheinlich sehr, aber wie immer, griechische Geschichtsschreibung, gute Story. Wenigstens das.
Und letztlich von den Assyrern hatten die Griechen auch durchaus noch Ahnung. Also so um 600 vor Christus eben haben wir da den Untergang des Assyrischen Reiches. Also das ist noch so knapp eben bevor die Überlieferung auch in Griechenland da einsetzt mit all dem Herodot und so. Also wenn die eben von den Assyrern sprechen, meinen sie immer eben dieses Neuassyrische Reich da. Gibt es auch immer die Überlieferung von dem König Sardanapal, der eben als letzter König Assurs in seinem Palast verbrannt sei. Also der Name ändert ja ein bisschen an, also Assurbanipal, die Geschichte dann eher an dessen Bruder, den Shamashumaukin, der eben in Babylon saß und gegen Assurbanipal rebelliert hat. Also natürlich auch nicht, welche Überlieferungen da alle zusammengeflossen sind. Aber gerade über die Assyrer haben wir da eben auch eben in dieser klassischen Überlieferung noch einiges. Und das ist dann natürlich auch neben dem, was man aus der Bibel hat, das Einzige, was eben die europäische Tradition dann vor der Wiederentschlüsselung der Keilschrift noch an Informationen über den alten Orient hatte. Während ja die Sumerer zum Beispiel komplett in Vergessenheit geraten sind.
Ich glaube, die Kurden beziehen sich auch so mythologisch auf ein bisschen auf die Meder und auf diesen Fall Assurs Beginn ihrer Geschichte. So habe ich irgendwo mal gelesen, gehabt, es mir gerade noch eingefallen, als du geredet hast, als du die Meder erwähnt hast, dass es wieder auch eine moderne Volksgruppe gibt, die sich da konkret auf diese Events auch noch beziehen und irgendwie sagen, das ist der Anfang von uns. Das ist halt auch sehr, also sehr, sehr spannend, dass es so weit zurückreicht. Ja, die Mythologisierung, ne, in Zeiten des Nationalstaats.
Ja. Definitiv. Und ja, mit Mythologisierung haben wir da ja viel zu tun, ne? Nicht zuletzt eben bei den Anunnaki und dem, was Sekouya Sitchin sich da zusammen konstruiert hat.
Genau, es fehlt Jonas heute, um uns immer wieder zurück zum Thema zu holen. Jonas hätte schon vor 10 Minuten gesagt, Leute, hört mal auf, über den Fall Assurs zu reden und zurück zu unserer eigentlichen Themenfolge. Aber das ist kein Problem. Wir können ein bisschen abschweifen zwischendrin. Das ist doch so super. Ich würde uns trotzdem zurückbringen.
Genau.
Und wir haben jetzt erörtert, was die Anunnaki eigentlich so ein bisschen waren mythologisch. Also und welche, also wie schwer das ist, das festzumachen, was das genau, also was mit dem Begriff gemeint ist, weil wir eben diese lange Tradition mit sich einer ständig verändernden Bedeutung haben. Also von der sumerischen ursprünglichen Zeit dann bis in die späte assyrische Zeit einen stetigen Wandel. Und wie werden sie denn jetzt von Sitchin tatsächlich rezipiert? Nimmt er diese Vielschichtigkeit irgendwie auf? Er behauptet ja, vielleicht können wir zu Sitchin noch ein, zwei Worte verlieren. Der war ursprünglich, glaube ich, in Palästina aufgewachsen und ist dann 52 nach New York und war dann von dort an, hat dann gearbeitet in einem großen Unternehmen als Schiff, Import-Export irgendwie Unternehmen, glaube ich. Irgendwas mit Schiffen?
Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Also er soll auch mal als Journalist gearbeitet haben und so, hat irgendwas mit Wirtschaft studiert. In der Szene wird oft behauptet, er sei ja praktisch ein Altorientalist und praktisch ein richtiger Forscher, der irgendwie 30 Jahre an diesen Schriften geforscht hat und die ganzen alten Sprachen beherrscht. Würde ich bezweifeln, denn zunächst mal hat er keinerlei wissenschaftliche Publikationen abseits seiner populärwissenschaftlichen Anunnaki-Bücher. Und zweitens, vor allem, wenn man sich da seine philologischen Herleitungen anguckt, dann wird es halt durchaus abenteuerlich. Und das können wir durchaus mal als nächstes Thema anschneiden. Nämlich steht und fällt bei Sitchin natürlich vieles eben mit der Philologie, mit seinen sogenannten Übersetzungen und wie er eben mit diesen Texten umgeht. Also zum einen von wegen die ganze Anunnaki-Tradition, also diese ganzen Texte kennt er ja. Also gerade Atrumphasis und Enuma Elish und so zitiert er ja andauernd. Aber grundsätzlich, Sitchin geht davon aus, dass praktisch all diese Texte uralte sumerische Texte sind oder praktische, kaum veränderte Abschriften und Übersetzungen davon. Also er hat halt überhaupt nicht diese zeitliche Tiefe da drin, sondern geht praktisch bei jedem einzelnen Text aus 3000 Jahren mesopotamischer Geschichte davon aus, dass das praktisch wirklich die Reinfassung einer uralten sumerischen Überlieferung vom Anfang der Zeiten ist. Er behauptet zum Beispiel ja auch immer, dass das Enuma Elish auf einer sumerischen Vorlage basierte. Ja, da zieht er auch in Betracht, dass er ursprünglich da drin nicht Marduk war, sondern Enlil oder Ninurta als Held, was kulturhistorisch dann schon eher passen würde. Aber wir haben eben so eine sumerische Fassung davon nicht und das wird auch kulturhistorisch in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht hinkommen. Ja, und dann hat er eben seine Übersetzungen oder Herleitungen. Also es wird ja oft behauptet, er habe eben diese ganzen Texte neu übersetzt oder gar er sei einer der wenigen, die die korrekt übersetzen können und so. Also zunächst mal, es gibt schon relativ viele Leute, die Sumerisch und Akkadisch gut übersetzen können. Man kann das studieren, ich habe es getan. Nein, er gibt halt keine wissenschaftliche Edition, also wo man ja auch den Originaltext immer angeben würde und so. Und zum Beispiel wirklich sprachlich das Diskutieren. Also zum Beispiel bezieht er sich grundsätzlich nie auf Grammatik. Also von Grammatik hat er offensichtlich keine Ahnung. Manchmal tatsächlich fängt der Text der Fair an, wo er dann auch mal den irgendwie sumerischen akkadischen Urtext mal zitierte und dann die Übersetzung und dann so sinngemäß, sorry, jetzt machen wir aber mit der Übersetzung weiter. Also so praktisch sinngemäß, ich zeige euch einmal, dass ich es kann, aber jetzt will ich euch nicht weiter langweilen mit dieser ganzen Philologie. Und
ja, aber genau das ist ja seine Methode, oder? Also genau das ist ja seine Kernmethode, zu sagen, guck mal, wie wissenschaftlich ich bin. Und das funktioniert ja auch sehr gut in diesem Bereich. Der normale, und können es auch nicht überprüfen. Also du bist natürlich auch in der privilegierten Position zu sagen, das ist aber grammatikalisch vielleicht Quatsch hier oder wenigstens die Quelle, also das gut zu hinterfragen oder dann einen Hintergrund zu haben, wo dir direkt die Haare zu Berge stehen, wenn du irgendwie so was Falsches liest und denkst, das ist aber nicht ganz richtig so. Und der normale Leser hat noch nie sich überlegt, dass Keilschrift von verschiedenen Sprachen geschrieben wurde. Er sagt, Sitchin sagt auch, was ich gelesen habe, immer nur, dass er sich Cuneiform, also Keilschrift, beigebracht hätte, selber, als er in diesen langen Nächten als Executive für eine Import-Export-Firma in New York hat er sich nachts selber Keilschrift beigebracht. Das ist natürlich, hört sich extrem wissenschaftlich und krass an, bis man sich dann ja überlegt, dann müsste er aber auch die einzelnen, also die Schriftzeichen vielleicht eine Sache, aber wie du sagst, Grammatik, welche Sprachen, in welcher Zeit, das wird ja unglaublich komplex, wenn man sich das genauer anschaut und überlegt, über wie viele Jahrtausende Keilschrift als Schriftsystem auch eingesetzt wurde, in was für verschiedenen Kontexten. Und er scheint aber den Eindruck zu vermitteln, dass man einfach nur ein Schriftsystem lernen muss und danach direkt den Durchblick durch alle Texte hat.
Genau. Also oftmals kann er offensichtlich nicht mal sumerisch von akkadisch unterscheiden, sondern er mischt das beides ganz, ganz wild durcheinander, wo das, wie gesagt, vollkommen unterschiedliche Sprachen sind, die nicht im geringsten miteinander verwandt sind. In seinem ersten Buch schreibt er auch einmal, dass praktisch alle Sprachen vom Sumerischen abstammen würden. Also nein, Sumerisch ist eine isolierte Sprache. Also das wäre wirklich die letzte Sprache, von der ich alle anderen herleiten würde. Und so. Also er macht auch tatsächlich kaum transparent, eben wie viel von den Übersetzungen, so, die er da gibt, also tatsächlich irgendwie seine eigenen Übersetzungen sind oder er die nur aus anderen Editionen zitiert oder so. Also das ist relativ undurchsichtig. Also ich kann mir es wirklich gut so vorstellen, da sitzt er, der hat definitiv eine gewaltige Kenntnis, welche Quellen es gibt und guckt auch in echte Forschungsliteratur und so, hat teilweise auf jeden Fall auf zweisprachige Editionen da vor sich liegen. Und dann hin und wieder pflegt er einzelne Wörter irgendwie in so einer Zeichenliste nach und leitet sich daraus irgendwas her, aber durchdringt eben die Sprache, nicht grammatikalisch. Da kann man zum Beispiel sich mal auch ein paar Beispiele vornehmen. Zum Beispiel eine Herleitung, die er in den Büchern immer wieder zitiert, ist die zum Wort Dingia, also das sumerische Wort für Gott. Seine Argumentation ist, wir haben daher die beiden Zeichen Din und Gir. Din irgendwie sowas wie rechtschaffen, gerecht oder so, und Gir ist für ihn die Rakete, behauptet er, und also das sind dann die Rechtschaffenen aus den Raketenschiffen. Und wenn wir jetzt die Zeichen Din und Gir zusammensetzen, dann sieht das tatsächlich aus wie eine mehrstufige Rakete. Ja,
laut
also man kann sich natürlich fragen, weshalb
wirklich
die hoch fortgeschrittenen Anunnaki immer noch mit Feststoffraketen auf dem Stand des mittleren 20. Jahrhunderts fliegen. Aber vor allem ist das Problem an der ganzen Geschichte halt, nein, das Wort Dingir wird nie und niemals Dingir geschrieben, sondern das ist das Zeichen Ahn. Man schreibt halt diesen Stern für Ufbech Himmel, der auch als Dingir gelesen kann, für Gott. Also diese Schreibweise gibt es schlichtweg nicht. Und nirgendwo wird man eben diese Zeichenkombination finden, die dann aussieht wie eine Rakete. Und auch die Herleitung der Wörter, also es gibt eben das Zeichen Gir 2. Kann sein, dass es mal eine alte Lesung gab, irgendwie als Gir, die gibt es aber nicht mehr. Also man kann das lesen als Ngiri 2, das ist der Dolch, oder auch Skorpion, oder zusammen mit dem Zeichen Nim kann das zum Beispiel als Nim-Gir sowas wie die Funkeln und Lodern bezeichnen oder so. Aber einfach als Wort Gir für ein spitzes Objekt, was er dann versteht als Raketenschiff, gibt es nicht. Und ich habe lange gerätselt, wie kommt er eigentlich hier auf Din? Gibt es tatsächlich Dim, also Din für irgendwie gerecht, rechtschaffen oder sowas? Ich dachte lange Zeit, das muss ja irgendwie ein sumerisches Adjektiv sein oder so. Aber das finde ich nirgendwo. Das gibt es einfach nicht. Bis ich irgendwann auf die Idee komme, ja, wahrscheinlich leitet der sich das irgendwie aus dem Akkadischen her. Da gibt es nämlich sowas wie Dianu, ein Urteil fällen, oder Dinum von der gleichen Wurzel, dann das Urteil, also der Rechtsspruch, und vielleicht kommt das daher. Also das gibt es schon im Akkadischen nicht als Adjektive, und erst recht ist das kein sumerisches Wort. Und selbst wenn es ein sumerisches Adjektiv wäre, was es nicht ist, dann könnte man das nicht in Dingir einfach so voranstellen. Denn im Sumerischen würde man das Adjektiv letztlich immer hinter das Hauptwort stellen. Und so, also das geht alles überhaupt nicht auf. Genauso wie er nie erklärt, wo er bei den Anunnaki eben neben Himmel und Erde das irgendwie kommen oder herabsteigen oder sowas findet. Oder zum Beispiel im Enuma Elish haben wir ja diese Gestalt Tiamat, also praktisch das personifizierte Urmeer, diese Urgöttin, die dann von Marduk getötet wird und aus ihrem Körper halt die Welt erschaffen. Nach Sitchin sei das ja praktisch so ein vorzeitlicher Planet in unserem Sonnensystem gewesen, der dann eben von diesem Planeten Nibiru gerammt wurde und aus dem dann die Erde, der Mond und der Asteroidengürtel entstehen. Und Tiamat übersetzt er dann als Jungfrau des Lebens oder in seinem letzten Buch auch als eine, die Leben fängt. Ich weiß nicht, wovon er das irgendwie ableitet. Also ja, es gibt eine veraltete Lesung Ti, oder also das Zeichen Ti für Leben. Allerdings wird das heute Till gelesen, und es ist an sich noch nicht das Nomen Leben, sondern eher Leben als Verb, und das Nomen wäre das dann eher Namtill. Und Amat ist kein sumerisches Wort, also wahrscheinlich stellt er sich da irgendwie sowas vor, so semitisches Wort für Mutter oder so. Aber Mutter wäre sumerisch Amma, aber dieses T fürs Feminium hat man in der semitischen Sprache, nicht im sumerischen. Und im Akkadischen wiederum wäre es Umum, ohne T, weil Mutter ist ja ohnehin feminin. Ich sag mal, sowas wie Jungfrau des Lebens wäre sumerisch Kiskilnamtila. Das hat nichts mit Tiamat zu tun. Eine, die Leben fänden wir auch nochmal was völlig anderes. Also das kann man sich unmöglich so herleiten. Hingegen Tiamat ist für jeden, der auch nur mal ein paar Semester das studiert hat, relativ offensichtlich. Das ist schlicht einfach der Status Constructus, also eine bestimmte grammatikalische Form von Tiamtu. Und das bedeutet Meer. Das ist ein ursemitisches Wort eben für das Meer.
Da darf ich ganz kurz mit meinem eigenen Unwissen einspringen und finde es ja spannend, dass das Wort für Mutter im Sumerischen das gleiche ist wie das Wort für Mutter im Tamil und im Südkoreanischen.
Das wird so wie in fast allen Sprachen.
Das ist jetzt so
Amma,
durch.
Das ist Mama, ja.
Genau, also dass dieses Amma, Mama, dass sich das so durchzieht, ist doch tatsächlich, also durch so verschiedenste Sprachfamilien. Da gab es vielleicht wirklich irgendwann mal eine Ursprache oder einen Urlaut, wo man sagen muss, das ist der Laut für Mutter oder da haben wir uns drauf geeinigt.
Also mit diese Lall-Worte heißt das ja, glaube ich, also letztlich so ein Laut, den Babys schon automatisch machen und der dann eben überall auf praktisch zum richtigen Wort umgesetzt wird. Jetzt sieht das Wort für Vater ja ganz ähnlich, dass sie im Sumerischen Aa oder Ada, also im Prinzip auch wieder so ein Babylaut wie unser Papa dann entsprechend.
Ja. Appa im Tamil, Appa in, also das gibt, ich habe da nur noch einen Artikel auch drüber gelesen gehabt, dass das Südkoreanische die Familienbezeichnung so nah am Tamil sind und da gab es eine linguistische Auswertung, die gesagt hat, wir wissen auch nicht, warum das so ist, das ist komisch, aber es gibt da keine weiteren Vergleiche, das sind einfach nur komischerweise in diesen Sprachfamilien, die sonst nichts miteinander zu tun haben, werden die Familienangehörigen von der kleinen Schwester bis zur Oma irgendwie gleich bezeichnet. Aber sonst, also
ja, das ist ja auch durchaus spannend. Zum Beispiel, wenn wir in den alten Orient gucken, haben wir dort eben diese Familienbezeichnungen eben auch praktisch als Hierarchieaussagen. Also praktisch einen höhergestellten bezeichnet man als Vater und einen niedrigergestellten als Sohn oder dementsprechend Mutter, Tochter oder einen gleichgestellten als Bruder. Also tatsächlich, wir haben ja zum Beispiel so um der 1300 die Amarna-Korrespondenz, also wirklich die diplomatische Korrespondenz der damaligen Könige. Also wo sich zum Beispiel der Pharao von Ägypten und der Hethiter-König und der babylonische König und so gegenseitig als Bruder ansprechen, denn das sind die großen Könige. Gibt es diese ganzen kleinen Könige von irgendwelchen Stadtstaaten, die dann die Großkönige praktisch als Vater ansprechen. Und dann haben wir eben auch den Aufstieg Assyriens, wo dann der assyrische König sagt, so, ich fange jetzt auch an, euch als Bruder anzusprechen. Sprich, ich verstehe mich jetzt auch als großer König. Und ja, gerade Familienbeziehungen sind auch wieder bei Sitchin eine lustige Sache, weil andere Präastronautiker gehen da sehr anekdotisch vor, hier und dort haben wir irgendwelche Hinweise, dass da irgendwas mit Aliens war. Nee, Sitchin, der konstruiert ja wirklich eine ganz penible Geschichte mit in diesen ganzen Göttern und so. Also er nimmt praktisch jeden Text, der wörtliche, und also wirklich, diese Götter haben als Individuen genau so existiert. Und man rekonstruiert er da auch dann immer den Stammbaum der Götter und so, und wirklich dynastische Streitigkeiten und sowas. Ganz genau, das Problem ist, dass teilweise zum Beispiel die Verwandtschaftsbeziehungen bei ihm einfach nicht stimmen, mit zwei die Quellen widersprechen, womit dann eigentlich auch große Teile seiner rekonstruierten Ereignisse so gar nicht funktionieren. Zum Beispiel setzt er immer, ich glaube, ohne irgendeinen Beleg voraus, dass der Gott Nergal, ursprünglich Kriegsgott, später immer mehr Gott der Unterwelt, ein Sohn des Gottes Enki sei. Also in allen Quellen, die ich kenne, ist er explizit Sohn des Enlil, was bei Sitchin bedeuten würde, er wäre Teil des anderen der beiden verfeindeten Clans und so weiter. Das gleiche beim Gott Dunuzi, bei Sitchin immer Sohn des Enki. Ich würde gerne die Quelle dazu sehen. Sowas hat er halt immer wieder.
Aber es ist eine spannende Mischung aus zu sagen, ich lese sumerische Mythologie als Tatsachenberichte. Das ist ja ein bisschen wie wenn jetzt Leute sagen, die Bibel ist Wort für Wort ein Tatsachenbericht oder ne, dieser oder jeniger heilige Text ist genau so passiert. Keine Ahnung, die Schlacht der Bhagavad Gita muss so am Gangesufer stattgefunden haben und whatever. Es gibt es ja in verschiedensten Auslegungen und Sitchin ist vielleicht der da so ein bisschen. Also hat so ein eigenes Feld entdeckt. Niemand hat seit Jahrtausenden sumerische oder wahrscheinlich seit 2000 Jahren wenigstens hatte keiner mehr die Idee, sumerische Mythologie wörtlich zu nehmen. Und er ist da auf eine Art fast so der, Also mit einer der Propheten von, das hat ja was wie ein Glaube, finde ich. Die Präastronautik hat ja schon auch so Aspekte von dem Glauben, von diesem metaphysischen Sprung, den ich machen muss und danach begebe ich mich in ein neues System, in dem alles Sinn macht irgendwie oder in dem ich
Genau, ein
meine
paar
Wahrheit alles
Ebenen ausgestellt,
festgestellt habe.
irgendwie, ich fange an, eben die Götter als historische Personen zu betrachten und nicht als sehr ausgedachte Gestalten. Und so, wobei er eben nicht, ich sag mal, verwirrt irgendwelche Kreationisten oder so jetzt den ganzen Text in seiner Gänze als buchstäblich wahrnimmt und so, sondern er pickt sich halt immer nur irgendwie die Stellen raus, die da gerade in sein Narrativ passen und zitiert mal hier 3 Zeilen und 5 Zeilen, der daraus aus einem ganz anderen Text. Und so, und da kommen teilweise dann auch erstaunliche Sachen bei raus. Auch hier punkto Verwandtschaft. Zum Beispiel, gerade in seinem letzten Buch, Als es auf der Erde Riesen gab, geht es ganz viel um die Rekonstruktion dieser Verwandtschaftsbeziehung, so aus dieser Dynastie des Gilgamesch und so, wo er da meint, dass er diese Familie in den Königsgräbern von Ur gefunden hat, dass das tatsächlich die Bestattungen dieser Halbgötter dort waren. Und zum Beispiel geht er davon aus, dass Lugalbanda, der Vater des Gilgamesch, ein Sohn der Göttin Inanna war. Woran macht er das fest? An einer Stelle aus dem Lugalbanda-Epos, die er übersetzt als: Wie der göttliche Fara bin ich der geliebte Sohn Inannas. Denn Fara ist ein anderer Gott, ein Sohn der Inanna. Ja, ich habe mir die Stelle meinem Original angeguckt. Da steht: Fara dumu kiang Inanagen. Was bedeutet: Wie Fara, der geliebte Sohn Inannas. Und dann etwas ganz anderes in dem Kontext. Denn auch da wieder muss man so mehr für Grammatik können. Da haben wir eben so ganz lange Nominalphrasen. Also im Deutschen machen wir ja praktisch die Deklination mit jedem einzelnen Nomen, das dann sich entsprechend nach Kasus verändert. Das Sumerische kennt insgesamt 9 verschiedene Kasus, aber die werden ausgedrückt durch ein Suffix ganz am Ende dieser Nominalphrase und zum Beispiel Adjektive oder auch Genitive Konstruktionen und so, die werden oft dazwischen geschoben. Also in dem Fall ist es tatsächlich, also wenn wir es praktisch wörtlich ins Deutsche übersetzen würden, Fahrer, Sohn, Geliebter der Inanna, wie? Und dementsprechend ist ganz klar, dass eben so ein Inanna sich nur da auf Fara bezieht und das Wie dann auf Fara insgesamt. Und nicht, dass praktisch ein Sohn der Inanna sein gewissermaßen als ein Verb dann irgendwie fungiert. Oder
Und
selbstgrundsätzlich
diese
das.
Feinheiten, wo ich vorhin gemeint habe, die halt für jemanden, der nicht dieses Spezialwissen hat, tatsächlich undurchsichtig sind.
Genau.
Deswegen bin ich sehr froh, dass du da mal auch in die Details reingeschaut hast und dich mal, also dass du tatsächlich dir die Mühe gemacht hast, auch mal zu fragen, na, was steht denn da wirklich? Wo kommt denn das her? Weil ansonsten ist es extrem schwer, das zu dekonstruieren. Ansonsten sitzt man da und sagt, wie es in diesen ganzen Dokus und Videos immer heißt, könnte sein, könnte nicht sein. Ne? Aber vielleicht war es ja so.
Und besonders raffiniert macht das auch immer, dass er zum Beispiel alle Sachen, die irgendwie, ich sag mal, so klassische, mythisch, magische, sowas sind, einfach ausblendet. Also das, was offensichtlich, ich sag mal, so märchenhaft ist. Das wird entweder manchmal eben umgedeutet, wenn er da irgendwie so eine philologische Konstruktion oder so zu erfindet, oder oftmals eben einfach verschwiegen. Zum Beispiel gibt es das Ansu-Epos. Das ist ein Mythos. Da geht es darum, dass der Ansu-Vogel, so ein Fabelwesen, vom obersten Gott Enlil die Schicksalstafel stiehlt. Also praktisch die Tafel, wo die Regeln des Kosmos drauf verzeichnet sind, die praktisch die Macht über das Universum gibt. Und dann wird der Gott Ninurta, der Sohn Enlils, der große Held der Götter, hinterhergefickt, um eben Ansu zu besiegen und diese Tafel zurückzuholen. Und er schießt zum Beispiel dann eine Pfeile auf Ansu, der kann sie aber mit der Schicksalstafel abwehren. Sitchin gibt das einfach nur wieder, aber er kann die Geschosse abwehren. Wenn man in den Text tatsächlich guckt, steht da also tatsächlich, dass diese Tafel offensichtlich einen solchen Zauber gibt. Also die Fiederung der Pfeile kehrt zu den Vögeln zurück und der Schaft zu den Bäumen und sowas.
Ah, ist
Das
ein
verschweigt
cooler
er
Zauber.
einfach. Ja, total.
Das kann ich mir sehr gut animiert vorstellen, in einer Serie, wie der Pfeil fliegt und dann zurück zur Natur wird und genau, in seine Einzelteile zerfällt. Sehr, sehr schön literarisch, tatsächlich. Schade, dass er sowas dann verschweigt. Ne? Als, ja. Weil Sitchin ist ja, man kann viel sagen, schon ein großer Geschichtenerzähler. Und dass er dann solche tollen Elemente liegen lässt, solche Diamanten. Ja, das könnte man doch eigentlich auch super mit irgendwelcher Alien-Technologie zusammen verballern. Ja. Aber ja, vielleicht hat er es einfach nicht richtig übersetzt gehabt oder in seiner Übersetzung hat es keinen Sinn ergeben und hat er gemeint, lass das lieber raus.
Genau, was ist es das? Überhaupt, er versucht ja diesen Sinn zu erwecken und das ist ja, wie das dann auch von allen weiteren, die Mercedes lesen, wahrgenommen wird, praktisch, das alles sind Tatsachenberichte und eigentlich befreit das ja alles ganz naturalistische, naturwissenschaftliche Sachen, die wir leicht verstehen können und eben kein, ich sag mal, primitives, magisches Denken, wie man jetzt polemisch sagen würde. Und tatsächlich, wenn wir uns mit den Originalquellen beschäftigen, was wir als sogenannte religiöse Texte aus dem alten Mesopotamien haben, das sind ja nur zum Bruchteil solche Epen mit eben solchen mythischen Geschichten, sondern der allergrößte Teil, das sind zum Beispiel Rituale, das sind eben Text zur Zukunftsdeutung, also eben die ganze Omenkunde, also wirklich, wenn die schwarze Katze von links nach rechts läuft und wenn die weiße Katze von links nach rechts läuft und wenn zwei schwarze Katzen von rechts nach links und so weiter und eben sagt zur Eingeweideschau, wenn bei der Leber des Opfertieres hier etwas ist, dann so und so und all das. Oder eben auch natürlich Beschwörungen gegen Dämonen, Geister, Hexerei und so weiter. Aber tausende von Texten haben wir da, die verschweigt Sitchin schon komplett. Also die erwähnt er nicht mal. Also außer vielleicht nur einzelne Ausschnitte, die er dann halt im Sinne seines Narrativs verwenden kann.
Und das ist ja auch ganz spannend, wie viel, diese Vielzahl von Ritualen, die du beschrieben hast, von Zaubersprüchen, von Sachen, das alles hat ja auch einen bleibenden Einfluss auf spätere Ideen des Fernen Ostens auf eine Art und Weise. Oder also von Ideen wie die Griechen zum Beispiel, die Leute in Mesopotamien wahrgenommen haben, so ein bisschen mystifiziert. Also die machen da irgendwas mit Feuer und machen da irgendwelche Ritualsachen und ne. Also genau. Das war alles so ein bisschen anders und exotisch und fremdländisch und damit natürlich auch extrem interessant. Und die Idee dieses das Wissen über Magie kommt irgendwie aus der Ecke. Ne? Das war ja im Mittelmeer genau. Sehr verbreitet.
Unser Wort Magier oder griechischer Magoi kommt ja von den Magiern, also den Zoroastrischen Priestern. Also das sind jetzt die Perser, nochmal andere Ecke, aber auch im Osten. Und eben die Babylonier oder Chaldeer, wie sie da vor allem dann genannt werden, waren ja dann vor allem eben so die Sterndeuter und Astrologen par excellence. Auch das nimmt Sitchin natürlich gern auf, ebenso mit diesen ganzen astronomischen Theorien, wobei eben tatsächlich diese große Astrologie, also zumindest dieses Ausmaß erst in der ziemlich späten Zeit, im ersten Jahrtausend, dort überhaupt annimmt, während so bei den Sumerern und so das nicht so eine große Rolle spielte. Wobei auch dort hatte man zumal die Vorstellung, dass eben der Himmel und die Himmelsphänomene praktisch eine Schrift der Götter sind. Und damit kommen wir eben auch zu diesem ganzen Bedeutungsfeld eben der Himmel in der mesopotamischen Religion. Das hat man da durchaus, Pim. Also so die Vorstellung, dass eben die Gestirne und das Wetter und Sternbilder und all sowas praktisch Zeichen der Götter sind, das ist tatsächlich schon sehr früh belegt. Also man kann sich das echt so vorstellen, so der Himmel ist praktisch so ein großer Flatscreen, wo die Himmel und wo die Götter uns Zeichen geben. Eben auf ihre Absichten und so. Und das muss man halt nur deuten können. Also gibt es tatsächlich auch so diesen Begriff als Schrift der Götter oder Schrift des Himmels und so weiter.
Ja, da in der Präastrologie.
Das erinnert mich ein bisschen. Sorry, ganz kurzer Exkurs. Ich habe in meiner Studienzeit meine Hausarbeit über die Auguren geschrieben im alten Rom, dieser geheimen Priesterklasse, zu der dann auch zum Beispiel Cäsar gehört hat und sich dann später die Kaiser gern selber auch mit inauguriert haben, wo der moderne Begriff der Inauguration, wenn wir einen einen neuen amerikanischen Präsidenten sehen. Da steckt der Augur drin. Und es war eben eine von den Priesterklassen im alten Rom, die ursprünglich, bevor es die Republik gab, dafür zuständig waren, den König zu krönen. Also die gehen tatsächlich in die graue Vorzeit Roms zurück noch. Und die hatten unter anderem auch die Hühner des Krieges. Das heißt, die haben die Hühner des Krieges immer gefüttert, bevor man in den Krieg gegangen ist. Und wenn die Hühner gegessen haben, dann hat man den Krieg gewonnen. Und wenn die Hühner nicht gegessen haben, dann musste man das verschieben oder dann gab es ein schlechtes Omen. Und die haben sich eben ja auch auf die Deutung des Himmels, aber spannenderweise weniger auf die Himmels- oder nicht auf die Himmelsgestirne verlegt und auch nicht auf die Innereien so, sondern eben, die haben sich in Hütten gelegt mit einem kleinen Loch oben, einem kleinen Fenster mit festgelegten Maßen in dieser Guckhütte und haben dann geschaut, in welchen Winkeln die Vögel darüber fliegen. Also die Vogelschau geschrieben. Wie viele Vögel fliegen aus welchem Quadrat, ganz mathematisch, das dann auch aufgeteilt, von wo nach wo fliegen die? Und da wurde eine ganze Wissenschaft daraus, welchen Winkel Vögel einnehmen und wie viele und so. Und daraus wurde dann die Zukunft der Villen Jupiters gelesen. Also das nur zu spannenden Methoden, magisch die Zukunft zu lesen.
So muss man sich das im alten Mesopotamien eben auch vorstellen. Also das war für die eine Wissenschaft. Und auch zum Beispiel der Gott Enki, sagen wir oft der Gott der Weisheit oder so, oder in der Präastronautik dann auch gern der Gott der Wissenschaft oder ein großer Wissenschaftler oder so, der war eben vor allem natürlich der Gott dieses Ritualwissens und dessen, was damals eben so als Weisheit galt. Also eben diese ganzen Techniken, eben eine Zukunft voraussagen oder eben dem Willen der Götter anhand dessen erfahren. Und eben Rituale, also halt, ja, wie kann man mit den Göttern in Kontakt kommen? Wir haben zum Beispiel in der Sintflut-Erzählung diese interessante Passage. Der Gott Enlil befiehlt eben, die Sintflut zu ficken, um die Menschheit auszulöffen. Und weil das schon die letzten Male, wo er es mit der Seuche und Dürre und so versucht hat, nicht so richtig geklappt hat, weil immer der Enki dazwischen gefufft hat, dann verbietet er allen anderen Göttern, die Menschen zu warnen. Und was macht Enki? Er ruft seinen Schüler, den Atronkhazis, also einen weisen Menschen, zu sich in den Tempel. Und nein, Enki spricht ja nicht zu Atronkhazis und erzählt ihm, dass die Sintflut kommen will. Er spricht zu einer Schilfwand. Und zufälligerweise steht der Bursche da auf der anderen Seite und hört das eben. Damit umgeht er natürlich diese Regel und warnt die Menschheit trotzdem. Aber halt kulturhistorisch, der Zweck dahinter ist ja, damit wird praktisch eine Orakeltechnik begründet, nämlich so ein Schilf-Orakel, wo die Leute eben so aus diesem Raufen da im Schilf praktisch den Willen der Götter erfahren. Und das
Schilf-Orakel kann man schon lesen.
Genau.
Ja, noch besser als Vögel, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also, das geht alles. Und insofern gibt es auch gar keine Trennung eben zwischen diesem magischen Ritualwissen und der Mythologie, den Erzählungen. Weil ganz oft drehen sich eben die mythischen Erzählungen genau darum, eben zum Beispiel solche Rituale zu begründen. Oder eben auch wirklich, dass Götter den Menschen die Rituale zugänglich machen. Weil Rituale sind praktisch Macht. Sie sind eine Möglichkeit, eben mit dem Kosmos zu interagieren und Kontrolle darüber zu gewinnen. Und eben auch da wieder mit dem Himmel.
Entschuldigung, dieses Kontrollegewinn, das ist tatsächlich diese Verbindung. Es gibt ja diese Resilienzforschung, ich weiß nicht, wo es eben darum, den Namen vergessen und die Forschung vergessen und alles, was daran referenzwürdig wäre, aber dass Überlebende von Konzentrationslagern untersucht wurden und da bei vielen, die das resilienter überstanden haben, ich glaube, junge Frauen, Insassen von Konzentrationslagern im Dritten Reich, dass diejenigen oft magische Rituale erfunden haben oder für sich entwickelt haben, um mit der Unsicherheit, dass man jederzeit sterben könnte und Opfer von irrationaler und einfach wahlloser Gewalt werden kann, die mit so kleinen Ritualen also damit besser gefahren sind. Wenn sie sich zum Beispiel überlegt haben, wenn ich den Fuß auf eine gewisse Art halte, dann werde ich beim Appell nicht belästigt zum Beispiel oder so. Und dass man so ein bisschen die Bedeutung von Ritualen auf diese Art für die menschliche Resilienz im Angesicht dessen, dass wir wissen, dass wir sterben, dass wir uns unseres Todes bewusst sind und gleichzeitig trotzdem damit konfrontiert werden. Ne? Dass wir, deswegen haben wir diese Omnipotenz von Ritualen, glaube ich, egal wo wir hinschauen. Es gibt, glaube ich, keine Kultur, die keine Rituale hat. Das ist so was Urmenschliches, alles zu ritualisieren, um das Gefühl zu haben, Kontrolle über unsere Umwelt zu bekommen.
Ja. Letztlich geht es um das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl oder sei es die Illusion, eben die Kontrolle über sein Leben und sein Schicksal zu haben. Das ist ja genau wie viel viele Leute irgendwie emotional viel mehr Angst vorm Fliegen im Flugzeug haben, als zum Beispiel vorm Autofahren, obwohl rein statistisch das Fliegen viel sicherer ist. Aber beim Fliegen gibt man die Kontrolle an jemand anders ab, während man hinterm Steuer des eigenen Autos die Illusion hat, selbst sein Schicksal in der Hand zu haben, auch wenn objektiv die Gefahr größer ist, dabei irgendwie zu Tode zu kommen.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, für diesen Fehler, den man schnell macht im eigenen Denken. So, der ist aber scheinbar tief veranlagt in uns, habe ich den Eindruck.
Und natürlich, in vormodernen Kulturen sind die Menschen ja noch viel mehr so vielen Unwägbarkeiten ausgeliefert. Ich sag mal, es sei schon einfach das Wetter. Und was das zum Beispiel mit der Ernte macht, oder so, oder eben bei Mesopotamien auch sowas wie natürlich die Flut und all dies. Krankheiten, die Menschen standen natürlich den meisten medizinischen Leiden relativ machtlos gegenüber. Und am Ende war irgendwie das Effektivste, was sie da oftmals noch tun konnten, eben Rituale, zum Beispiel um die Dämonen zu vertreiben, die Krankheiten verursachen, um sich zumindest selbst irgendwie diese Illusion zu geben, etwas dagegen zu tun, was dann zumindest besseren psychischen Umgang damit bewirkt. Sich wie mit der Pseudomedizin heute. Auch so ein Placebo-Effekt, der ist halt absolut nicht zu vernachlässigen.
Ja, das ist ein bisschen die gleiche Geschichte, die wir auch im deutschsprachigen Raum mit dem Hexenwahn sehr gut dokumentiert haben, in diesem Glauben, dass wenn man eine schlechte Ernte hat, man nur die richtige Person im Dorf verbrennen muss, um das Problem zu beheben. Da viele Probleme einfach externalisiert werden konnten auf einen Sündenbock.
Genau. Das hat mit dem alten Mesopotamien eben ähnlich. Also auch dort gibt es so einen Hexenglauben, also einen Glauben an Schadmagie und eben auch an Geister, Dämonen und so etwas eben. Deshalb eben sehr viele Rituale.
Ich glaube, die älteste Wasserprobe, also dieses typische Testen, ob jemand ein Hexer oder eine Hexe ist, indem man sie ins Wasser wirft, ist, glaube ich, auch aus einem altmesopotamischen Kontext.
Ja, beziehungsweise das ist einfach das Ordale eben, also so der Fluss, der in dem Fall eben auch als Gottheit wirklich hier personifiziert wird, der dann praktisch über eine Person befindet. Das hat gar nicht mehr zwangsläufig nur mit Hexerei bis auf Fahrtmagie zu tun, sondern auch allgemein so, eben um die Schuld zum Beispiel eines Beschuldigten festzustellen. Gibt es ja auch verschiedene solche Methoden, wo diese Art der Gottesurteile im Prinzip.
So, bis hierhin mal heute. Ich habe im Schnitt bemerkt, dass wir das Ganze in zwei Folgen trennen müssen, denn ich und Live haben uns noch länger als letztes Mal unterhalten, fast 3 Stunden dieses Mal insgesamt. Und das wird dann doch, glaube ich, ein bisschen lang am Stück. Also deswegen habe ich auch zu euer aller Besten das Ganze mal gesplittet in 2 Teile. Wir beenden das heute hier bei der Wasserprobe und den Gottesurteilen. Wir werden uns in der nächsten Folge mit dem ganzen zweiten spannenden Teil, der heute angekündigt war, beschäftigen. Unter anderem mit dem Agushaya-Lied. Wir werden über Reptiloide sprechen in der nächsten Folge und über die Rezeption von diesen Ideen in den letzten Jahren, also auch abseits von Sitchin und wer sich da alles mit eingeklinkt hat noch in diese Ideen und die Fanfiction weiterbetrieben hat. Genau. Ich will jetzt natürlich wie immer unsere Patreons vorlesen, die uns unterstützen. Wenn ihr den Podcast unterstützenswert findet hier als Projekt, dann freuen wir uns riesig drüber, wenn ihr uns ein Bier ausgebt oder auch ein ganzes Mittagessen pro Monat. Das motiviert uns sehr, uns hier die Zeit zu nehmen, hier zu recherchieren, aufzunehmen und zu schneiden und das Ganze dann auch noch möglichst immer rechtzeitig rauszubringen für euch, damit ihr wöchentlich eine neue Folge bekommt. Und genau, bis jetzt unterstützen uns dort der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freier Stuart, Onkel Didi, Petrosilius Zwackelmann, Alexi, Katharina und Fernando. Vielen lieben Dank euch und vielen Dank auch an alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil sie uns unterstützen, ohne hier vorgelesen zu werden. Ich würde auch noch ganz kurz darauf gern verweisen, dass Live Bücher geschrieben hat und man die kaufen kann. Live-inselmann.de, schaut einfach mal vorbei. Da ist quasi die Fanfiction, die Live so schreibt, unter anderem verlinkt und auch andere aktuelle Projekte von ihm. Schaut da mal vorbei und kauft euch doch mal ein Buch von Live. Ich habe selber noch keins gelesen. Ich muss es mal das in meinen nächsten Ferien angehen. Aber das hört sich alles sehr vielversprechend an dort. Bis nächste Woche und bis bald.